wir danken dir, Herr, dass wir hier sind, einmal mehr. Vor allen Dingen aber auch, dass du einmal mehr da bist, Herr. Herr, du bist zu Hause, aber du bist auch hier, Herr. Herr, wir danken dir, Herr, dass wir versammelt sind in deinem Namen. Wir danken dir, Herr, dass du zu uns reden möchtest, dass du uns dienen möchtest, dass du dir nichts schenken lässt, Herr, dass du der Geber aller guten Gaben bist. Herr, und wir wollen wirklich, Herr, so wie du in der Offenbarung, Herr, zu den Sendschreiben auch sagst, wer Ohren hat, der höre. Herr, und so sagen wir haben Ohren und wir wollen hören. Herr, gib uns etwas, was wir vielleicht noch nie gehört haben, aber was wir annehmen und wissen, diese Wahrheit brauchen wir. Herr, ich bete, dass du das Wort segnest, Herr, und dass du Offenbarungen schenkst. Amen. Es ist schwierig, wenn dazwischen so Zeit ist, zwischen so einer Themenreihe von der Menschenfurcht zur Gottesfurcht ist ja das Thema, befreit leben. Und es geht heute um die Gottesfurcht. Was ist Gottesfurcht? Ich möchte ganz kurz aber nochmal auch wiederholen. Die Menschenfurcht hindert uns an der Gottesfurcht. Menschenfurcht ist auch Menschen gefallen wollen. Paulus sagt, würde ich noch Menschen gefallen wollen, so hätte ich nicht wirklich Furcht vor Gott. So wäre ich des Menschenknechts. Wir sollen aber Gottesknecht sein. Menschenfurcht bedeutet, ich habe Angst vor der Meinung oder auch vor den Reaktionen der Menschen. Und somit machen wir uns abhängig, wie sie uns behandeln, wie es uns geht. Und wir machen uns von Menschen abhängig und das will Gott nicht. Menschenfurcht ist Scham und Minderwertigkeit, ist seit dem Sündenfall in der Welt. Und wir müssen den Glauben ablegen, dass Menschen uns etwas geben können, was wir unbedingt brauchen. Was wir brauchen, damit es uns gut geht. Weil Gott will keine Abhängigkeit von Menschen. Wenn wir das nicht verstehen, dann benutzen wir hintenrum sogar die Menschen, dass es uns gut geht. Aber das Evangelium ist andersrum. Wir sollen nicht Menschen gebrauchen, sondern wir sollen die Menschen lieben. Wir sollen ihnen dienen. Wir haben mit der Wiedergeburt total neue Bedürfnisse. Das müssen wir einfach uns ganz klar nochmal sagen. Jesus will nicht unsere Bedürfnisse stillen oder ganz wegnehmen. Er will uns neue Bedürfnisse geben. Und darunter müssen wir das ganze Thema auch Gottesfurcht oder gegen die Menschenfurcht wirklich sehen. Was ich gefunden habe die Tage, das will ich mal eben nochmal vorlesen, das, was J.C. Ryle sagt zur Wiedergeburt. Von Neuem geboren zu sein bedeutet, und das war es immer schon, es bedeutet in eine neue Existenz eintreten. Es bedeutet, einen neuen Geist zu haben, ein neues Herz, neue Sichtweisen, neue Prinzipien, neue Geschmäcker, neue Neigungen, neue Vorlieben, neue Abneigungen, neue Ängste, neue Freuden, neue Leiden, eine neue Liebe zu Dingen, die wir vorher hassten und einen neuen Hass zu Dingen, die wir vorher liebten. Es bedeutet, wir bekommen neue Gedanken über Gott, über uns selbst, über die Welt und über das Leben, was noch kommen wird und über unsere Errettung. Und mit dem allem, was dann stimmt, finde ich total gut, könnte man so als Word Cloud irgendwo hinschreiben, dann ist es doch ganz klar, dass wir wirklich anders denken müssen als die, die nicht wiedergeboren sind. Dass wir einfach andere Menschen sind. Wenn alles anders wird von den Geschmäckern, von den Vorlieben, von Freuden, von Leiden, alles anders wird, dann müssen wir merken, dass wir viel zu viel uns noch angepasst haben an das, wie auch die Welt ist. Und nur so ein Stück erneuert haben. Ich kann also nicht weiter, wenn ich von neuem geboren bin, weiter unter der Abhängigkeit von Menschen leben, was sie über mich denken und wie sie mich behandeln. Ich habe neue Furcht des Herrn. Und was ich jetzt zum Leben brauche und zu der Nachfolge, ist diese Gottesfurcht, die Furcht des Herrn. Was ist Gottesfurcht? Wer Gott fürchtet, fürchtet sich von nichts anderem mehr. Gottesfurcht ist also die einzigste Lösung zur Freiheit. Gottesfurcht bedeutet, Gott ist sehr groß und die Menschen sind sehr klein. Wir müssen mehr Erkenntnis bekommen, dass Gott so herrlich, so wunderbar, so groß, so unermesslich ist und nicht der Mensch. Was ist die Gottesfurcht? wichtig ist, sie beginnt immer mit einem Prozess. Und diesen Prozess, diese Schritte, die ich jetzt nenne, die können und dürfen wir nicht überspringen. Es gibt viele, die sagen, ich habe Gottesfurcht, oder die, die Gottesfurcht auch erlernen, komme ich gleich zu, erlernen möchten. Aber du wirst nie zur wahren Gottesfurcht gelangen, wenn du nicht die ersten Schritte, die leider, wo wir immer Ausreden finden, warum wir doch nun keine Gottesfurcht haben möchten, die wir überspringen möchten, die sind aber nicht zu überspringen, sonst kannst du nicht die wahre Gottesfurcht haben. Das wirst du Ende der Predigt hoffentlich auch mit erkennen. Dieser Prozess muss mit Angst beginnen. Er muss mit Schrecken, mit Scham und mit einer Schande, zum Staunen groß muss er anfangen. Ich muss wirklich erst ein Schrecken und Scham über mich selbst haben. Eine Angst vor Verlorenheit, einen Schreck, wer ich wirklich bin. Danach erst kann ich doch staunen, Gott verehren, ihm vertrauen, ihn anbeten und Ehrfurcht vor ihm haben. Ohne die Erkenntnis also, wer ich bin und was ich eigentlich verdient habe, gibt es keine wahre Gottesfurcht. Vorher versteckten wir uns vor Gott und nun suchen wir ihn. Wir suchen ihn nicht nur, sondern wir werden vor Gott kapitulieren müssen. Bei der Gottesfurcht geht es um eine ehrfürchtige Unterwerfung, die zum Gehorsam führt. Man könnte auch sagen, sie ist gleichbedeutend mit wahrer Anbetung. Sich auf ihn verlassen, ihm vertrauen und die Hoffnung allein auf ihn setzen. Jesaja 40, 25, mit wem wollt ihr mich vergleichen? Wem bin ich gleich? Spricht der Heilige. Oder im Psalm 77, Vers 14, Gott, dein Weg ist heilig. Wo ist so ein mächtiger Gott wie du? Und Hosea 11, Vers 9, denn ich bin Gott und nicht Mensch, und ich bin der Heilige unter dir. Unser Herz kennt unzählige Strategien, um Gott nicht fürchten zu müssen. Wir konzentrieren uns sehr gerne auf unsere Taten und übersehen dabei die Haltung. Aber selbst da hatte Jesus schon Probleme mit den Pharisäern. Und nicht umsonst stehen so viele Dinge und Begegnungen mit den Pharisäern in der Bibel. Oft haben wir nichts Böses getan und waren ja deshalb gut. Problem? Wenn wir im Prinzip gut sind, brauchen wir im Prinzip auch Gott nicht. Weil es uns so schwer fällt, diesen Schrecken über uns zuzulassen, so schwer, die Sünde zu erkennen, verstecken wir uns nur eben gerne hinter den eigentlichen guten Taten. Die Bibel nennt es die Selbstgerechtigkeit. Häufig ist es aber auch der Satz, wir sind ja auch nur Menschen, ist doch klar, wir haben alle Furcht vor Menschen, sind doch alle so. Aber so kommen wir nicht zur Gottesfurcht. Aber wie gut ist es, dass in der Bibel steht, dass wir die Gottesfurcht, die Furcht des Herrn, kann man lernen. 5. Mose 4, Vers 10, versammle mir, dem Herrn, das Volk, dass sie meine Worte hören und so mich fürchten lernen. Alle Tage ihres Lebens auf Erden und ihre Kinder lehren. Wann hast du schon mal deinem Kind Gottesfurcht gelehrt? Hat man doch ein schlechtes Gewissen. Wir haben da was verloren. Die wahre Gottesfurcht besitzen wir nicht und somit können wir sie auch nicht lehren. Aber die Bibel sagt klar, fürchte den Herrn, ihr Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Kommt her, ihr Kinder, hört mir zu. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Psalm 34. Und wenn man etwas gelehrt bekommen soll, dann bedeutet das ja zum Umkehrschluss, mich lehrt jemand und ich kann es erfassen, ich kann es lernen. Gottes Furcht kann man lernen. Gottes Furcht müssen und können wir lernen. Die Menschenfurcht ist angeboren. Und die müssen wir ablegen. Psalm 34 habe ich gerade vorgelesen, Vers 10. Fürchtet den Herrn, ihr Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Ach, wie gerne hätten du und ich keinen Mangel. Richtig, dass es uns richtig gut geht. Wir denken nur falsch. Wir denken, dass Gott meint, mit dem kein Mangel, dass ich ihm alles fragen und bitten kann und dass er meine alten Bedürfnisse noch so gerne stillt. Das Fleisch, die Seele. Wir haben verschiedene Bedürfnisse. Wir haben die biologischen Bedürfnisse, Essen, Trinken, Schlafen. Wir haben die geistlichen Bedürfnisse, Vergebung der Sünde, die Nähe Gottes, Vergebung. Und dann sind da noch die Bedürfnisse, die Psychologie sagt, die uns angeboren sind. Und die Bibel sagt, sie sind durch die Sünde gekommen. Die Bedürfnisse, ich brauche dich, ich will haben, ich muss haben, sonst geht es mir nicht gut. Ach, wenn doch der Papa mich öfters mal gelobt hätte, was wäre ich doch für ein feiner Kerl. Ach, wenn mein Mann doch anders wäre. Ach, wenn ich doch den Mann nicht hätte. Ach, bei der Frau kann es mir ja nicht gut. Wenn doch die Kinder alle mit dem Herrn gingen, dann wäre ich doch glücklich. Aber Jesus sagt ganz klar, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch sowas alles zufallen. Gott stillt anders unsere Bedürfnisse. Das ist das Problem. Wir wollen von Menschen die Bedürfnisse gestillt haben. Wir wollen durch Finanzen die Bedürfnisse gestillt werden. Wir wollen durch Meinungen, durch Arbeit, durch Komfort die Bedürfnisse gestillt haben. Aber Gott sagt, wir haben keinen Mangel bei ihm. Er gibt anders. Und ich garantiere euch, da mache ich einen Handschlag drauf, wenn wir uns darauf einlassen, geht es uns wirklich gut. Es wird das gefüllt sein, wo wir gar nicht wissen, dass wir damit eigentlich glücklich sind. Wir denken, dass Gott unsere Bedürfnisse nach unseren Wünschen und nach unseren Sehnsüchten, nach unseren Vorstellungen befriedigen wird. Da werden wir enttäuscht. Wir halten ihm oft hoch, fülle meinen Liebesbecher. Und wir wollen es nicht von Gott, sondern gehen zum Telefon, schreiben eine SMS, weil die Leute uns jetzt befriedigen sollen. Wir haben irgendein unwohles Gefühl und fühlen uns abgelehnt, missverstanden. Dann suchen wir die Antwort bei Menschen. Wir werden nicht glücklich sein. Diese Sehnsüchte sind unersättlich, weil Gott sie unersättlich gemacht hat, weil nur er es durch die Furcht Gottes, wenn wir wissen, wie groß er ist, dass er einzigartig ist, dass er es nur stillen kann, nur dann werden wir keinen Mangel mehr haben. Hast du dich schon mal gefragt, wozu die anderen Menschen für dich da sind? Frag dich das mal eben. Wozu sind die anderen Menschen für dich da? Als erstes kommt uns so, damit es mir gut geht, damit ich Freude habe. Gut, mein Arbeitgeber ist da, damit er mir zahlt. Irgendwo, ne? Mein Mann ist dafür da, damit es mir gut geht. Wenn wir doch ehrlich sind, das sind doch die Gedanken, die ganz schnell kommen. Wozu sind die anderen Menschen für dich da? Wenn aber alles neu wurde bei der Wiedergeburt, wenn alle unsere Ziele, alle unsere Bedürfnisse neu wurden bei der Wiedergeburt, was sagt das Evangelium, wozu die Menschen, anderen Menschen in deinem Umfeld da sind? Sollen sie deinen Liebesbecher füllen? Sind sie dafür da, deine Bedürfnisse zu stillen? Und sind sie dafür da, damit du dich voll entfalten kannst? Damit du glücklich bist? Damit sie dir das geben, was du brauchst? Besteht der Sinn der zwischenmenschlichen Beziehung darin, unser Selbstbewusstsein aufzumöbeln? Mache ich mich dann nicht abhängig von den Menschen? Wird die Menschenfurcht nicht verstärkt und genährt dadurch? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt, mit all deinen Kräften, also mit allem, was du hast, mit jeder Idee, mit allem Handeln, mit allem, was sich in dir regt. alles ist gefordert, der ganze Mensch. Braucht Gott dich, damit es ihm besser geht? Gott genügt sich. Hast du dir das schon mal überlegt? Fängt zu Gottesfurcht an. Gott genügt sich selbst. Absolut. Braucht Gott Menschen zum Vollkommensein? Wäre Gott unvollkommen ohne dich? Kann ja nicht sein. Ist er nur vollständig, wenn er deine Liebe hat? Die Wahrheit ist, Gott liebt uns, weil es ihm so gefällt. Einfach, weil es ihm gefällt. Zu seiner Ehre, ganz allein. Und diese Ehre wird noch größer, wenn uns klar wird, dass er uns nicht zu lieben bräuchte. Die Theologie, die Bibelpredigten, die Gemeinden sind heute dafür voll, dass es eine bedürfnisorientierte Theologie geworden ist. Man sagt, die Bibel diene letztlich dazu, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Und wie oft machen wir stille Zeit aus dem Grund? Mit anderen Worten, es geht in der Bibel um unsere Probleme mit dem Selbstbewusstsein. Klingt gut, aber es ist doch nicht der Zweck. Die Botschaft Jesu soll nicht bezwecken, dass wir uns wohlfühlen, sondern, ergänzt das mal, sondern, ich saß gestern mit David auf der Terrasse, ich sag, kann ich das so sagen? Dann sagt er, was willst du damit bezwecken? Stehen habe ich hier, die Botschaft soll Jesus soll nicht bezwecken, dass wir uns wohlfühlen, sondern sie soll uns stattdessen demütigen. Eigentlich soll sie uns nur zeigen, wer wir sind. Und dann sicher, wer er ist. Jesus starb nicht, damit unser Selbstbewusstsein wächst, sondern er starb, um den Vater zu verherrlichen, indem er die Menschen vom Fluch der Sünde befreite. Beim Kreuz geht es um unseren geistlichen Bedürfnisse. Das Wort Gottes spricht von Selbstverleugnung, nicht von Selbstfütterung. Also davon, dass wir uns besser fühlen sollen, steht da nichts. Es spricht vom Stolz, dass er zerbrochen werden muss. Manchmal motivieren wir sogar die Leute. Möchtest du dich nicht bekehren? Komm zu Jesus. Dann wird es dir besser gehen. Dann bekommst du, was du dir wünschst. Dann wirst du sogar in der Schule besser. Komm, wir beten. Dann wird es dir besser gehen. Gott heilt dann deine Ehe. Das mag alles, ist es gar nicht im Grund ganz falsch. Aber das ist doch nicht der Sinn des Evangeliums. Wo ist da die Größe Gottes geblieben? Damit es uns hier auf der Erde besser geht? Mit den Bedürfnissen, die alle haben, auch die Nicht-Wiedergeborenen? Wenn wir die Gottesfurcht lernen sollen, dann müssen wir wachsen in ihr. Wer wachsen will in der Anbetung zu Gott, der muss seine Schuld bereuen. Nicht nur erkennen. Wisst ihr, Adam und Eva haben doch ihre Schuld erkannt. Wie viele von euch haben nur ihre Schuld erkannt, aber nicht bereut? Wirklich bereut, da sind wir wieder in diesem Prozess zur Gottesfurcht. Wer hatte richtig Scham? Wer hatte richtig Angst, verloren zu gehen? wem ging es richtig schlecht? Und dann kam die Furcht Gottes ins Leben, die Liebe. Sündenerkenntnis ist nicht gleich Sünden bereuen, darunter zerbrechen. Nur wer wirklich erkennt, wie schuldig er ist, weiß auch, wie unverdient diese Vergebung, diese Liebe ist. Nur wem viel vergeben worden ist, der liebt viel, so sagt die Bibel. Warum wehren wir uns gegen diese Erkenntnis? Weil sie uns wehtut? Der Hauptzweck, warum du da bist, ist allein Gott zu verherrlichen und sich ewiglich an ihm zu erfreuen. Unsere eigene Sünde, egal wie groß sie mal ist, wird Gott immer gerne vergeben. Aber wir müssen trotzdem wissen, wer wir sind und wie sündig wir sind. Sagt Gott deshalb nicht auch, liebet sogar eure Feinde? Wofür sind die Feinde da in deinem Leben? Sie zu hassen? Sogar die Ehefrau ist ja dafür da, dass du sie lieben sollst und nicht damit es dir gut geht. Die Bibel sagt sogar, wir sollen die Feinde lieben. Und wenn sie das sagt, dann bedeutet es, wenn du deinen Feind liebst, hast du keinen Mangel. Punkt. Wenn du Gott ernst nimmst, Gott ernst nehmen ist ein Stück Menschenfurcht. Liebe deine Feinde. Es ist wichtig, die Bibel nennt Leute Feinde, unsere Feinde. Sie sagt nicht, sind alles deine Freunde. Du musst wissen, dass Gott die Unterdrückten, wenn du unterdrückt wirst von Feinden, dass er Erbarmen hat mit dir und dass er sich um deine Feinde kümmert. Aber er sagt genauso, liebe du sie. Liebe du sie erstmal. Den Rest mache ich. Die Furcht des Herrn. Hiob sagt, Hiob 28,28, die Furcht des Herrn ist Weisheit. Furcht, Gottesfurcht kam in Hiobs Leben erst, als Gott ihm sagte, wer hat dem Meer gesagt, hier ist Schluss. Wer sagt der Sonne jeden Morgen, sie soll aufgehen? Wer sagt den Hirschen, wann sie schreien sollen? Wer sagt dem Reh, was er tun soll? Wer sagt den Fischen, wann sie schwimmen sollen? Wann sie springen soll, was sie machen sollen. Und als Hiob das hörte, da gab er auf. Als ihm die Größe Gottes bewusst war. Leute, wir müssen anfangen, Gottesfurcht zu haben. So mancher würde sich hier manches nicht trauen. Leichtfertig mit Dingen umzugehen, leichtfertig Dinge sagen, leichtfertig Dinge tun oder nicht tun, leichtfertig Dinge versäumen, leichtfertig über Menschen reden, Urteile sagen, ob er jemand mag oder nicht mag. Wenn er wüsste, dass dieser Mensch nur dazu da ist, dass du ihm dienst. Aber wir wollen befriedigt werden. Das ist mangelnde Gottesfurcht. Gottesfurcht soll gelehrt werden, manchmal durch Umstände. Wir wissen, dass Abraham, wo er Isaak bereit war zu opfern, da war er vorher gehorsam gewesen. Wo er bereit war, ihn zu opfern, sprach Gott, nun weiß ich, dass du Gott fürchtest. Nun weiß ich, endlich, du gibst alles. Durch Gehorsam, den Feind lieben, durch den Sohn opfern, durch das Tun, was Gott sagt. Sich selbst verleugnen. Gott hat doch versprochen, dann haben wir keinen Mangel. Stell dich doch mal hinten an. Psalm 11, Vers 10. Die Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn. Die Furcht des Herrn ist Erkenntnis, der Anfang von Erkenntnis. Sprüche 1, Vers 7. Sprüche 14, Vers 7, 20 ist eine Quelle des Lebens. Und in Jesaja 11, Vers 2, das singen wir allzu gerne in der Adventszeit, die Prophetie über den Messias. Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke und der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Auf Jesus Christus lag der Geist der Furcht des Herrn. Auf Jesus Christus lag Gottes Furcht. Apostelgeschichte 9, Vers 31. Und die Gemeinde lebte in der Furcht des Herrn. Ein Schlüssel für Gottes Wirken. Psalm 147, Vers 11. Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten. Furcht des Herrn hat so wenig für uns mit Liebe zu tun. Wir verstehen es nicht. Aber ich sage dir, genau das ist die Liebe. Es gibt nämlich eine andere Liebe. Eine Liebe in dieser Furcht. Diese Liebe hat etwas begriffen, sie hat etwas erkannt und sie hat es angenommen. Sie hat es angenommen, dass man nichts ist, dass man diese Rettung nicht verdient hat. Dass Gott nicht traurig ist über Sünden. Wisst ihr, dass viele immer noch sagen, das hatten wir auch am Frauenwochenende, wir denken immer, wir sagen auch den Kindern, du, da ist Gott aber traurig, wenn du sündigst. Oh. Ist ja auch nicht so schlimm, wenn man das so sagt, ne? Aber in einem Kapitel, Jesus hat nicht in Kapitel gesprochen, aber Jesus in Johannes 3, wo er mit Nikodemus spricht, über die Wiedergeburt, wo er dann auch sagt, ein beliebter Vers, Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ein paar Sätze weiter, wenige Sätze weiter, wenn man sich überlegt, in Sätzen gesprochen, von Vers 16 bis Vers 36, wie lange wird es gedauert haben? Eine Minute, Jesus wird normal gesprochen haben, 10 Sätze, 20 Sätze kann man gut sprechen in einer Minute. In einer Minute sagt er, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Er hat sie geliebt, die Welt. Das heißt, Gott liebt die Welt. Sagt er trotzdem, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber an den Sohn, wer dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen. Und dann steht er, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Unsere Errettung hat uns aus dem Zorn Gottes gebracht. Was denkst du denn, warum hat er dich errettet? Glaubst du, der muss irgendwann überhaupt, hat der Gottes nötig, an dich gedacht zu haben? Glaubst du, Gott hatte es irgendwann mal gedacht, das war ein super Kerl, der hat es wirklich nötig. Der hat es wirklich verdient. Der hat doch überhaupt nicht nötig, einen Gedanken an dich verschwendet zu haben. Dieser große, herrliche Gott, der heute wieder in Autop sagt, das Wasser geht bis hier und nicht weiter. Der heute wieder der Sonne gesagt hat, steh auf und geh und mach deinen Lauf. Der irgendwo Hasenbabys für Kinder geboren werden lässt, dass sie sich freuen können und auch welche sterben lässt. Und wir gehen mit unserer Errettung damit um, als ob wir es verdient hätten. Und jetzt haben wir noch ein paar Wünsche mehr. Knallen wir doch noch ein paar drauf. Die elementäre Frage, die ich ändern werde in meinem Leben, die mich verändert hat, ist nämlich nicht mehr, dass ich den Menschen sage, weißt du, dass Gott dich liebt? Ich hatte diese Woche wieder Besuch. Und wisst ihr, diese Menschen, wenn ich die frage, die christlich erzogen wurden, teilweise Leute, die in Teenie-Kreisen hier waren, weißt du, dass Gott dich liebt? Ja. Das wissen sie alle. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Weißt du, wenn du weißt, dass Gott dich liebt, bringt dich es noch nicht in den Himmel. Auch nicht die in der letzten Reihe da hinten. Wenn du weißt, Gott hat dich liebt, es bringt dich nicht in den Himmel. Was ist nämlich die eine richtige Frage? Die Frage ist nämlich, hast du Gott lieb? Ja, der oben hat mich schon lieb. Aber die Frage ist, liebst du ihn? Liebst du ihn voller Ehrfurcht und Anbetung? Er ist zu fürchten. Wir wissen, dass Gott zu fürchten ist, sagt Paulus. Und das Erschreckendste ist, 1. Korinther 16, 22, wenn jemand den Herrn nicht lieb hat, der sei verflucht. Baranatha, sagt Paulus. Es geht darum, dass wir ihn lieb haben. Und nun kann ich doch keinen lieb haben, wenn ich nicht weiß, wofür. Nur einfach so. Wie groß muss die Liebe doch sein, wenn ich erkenne, wie unverdient ein Augenzwinkern Gott mir gegenüber ich überhaupt verdient habe? Nichts. Kein Gedanke hätte der an mich verschwenden müssen. So wie ich gelebt habe, so wie ich rebellisch meinen Eltern gegenüber war, so wie ich mir ihn zurechtgemalt hatte, so wie ich heute noch bin. Aber da fängt die Ehrfurcht Gottes an. Es geht nicht um dieses Wohlfühlen. Ich habe gedacht, Wohlfühlevangelium ist nur das, dass sie immer nur im Gottesdienst sich alle wohlfühlen. Aber Wohlfühlevangelium ist auch das, was wir nicht wollen, dass wir nur Umstände wollen, dass es uns gut geht. Aber wenn die Größe Gottes in unser Leben kommt, muss eine Dankbarkeit reinkommen und du hast keinen Mangel mehr. Es geht nicht um Wohlfühlen, es geht um beschämend. Beschämend. Stellt euch mal vor, Prinz William käme aus Versehen in eure Wohnung und sagt, kann ich mal eben den Müll rausbringen? Boah, was würde ich mich schämen? Nicht aufgeräumt und der wird das machen. Kommt ein König daher und räumt mal eben für mich auf, weil ich es nicht auf die Kette gekriegt habe. Da bin ich doch nicht nur dankbar, ach toll, und der liebt mich, jetzt geht's mir gut. Da bin ich doch beschämend dankbar und denke, ich habe das nicht verdient. Da ändert sich doch meine Einstellung einer Person gegenüber. Und dann sage ich doch immer, du, das reicht, es ist gut, es ist gut. Und dann möchte ich doch machen. Jesus fragt nicht Petrus, glaubst du das? Bist du errettet? Willst du für mich arbeiten? Er fragt, hast du mich lieb? Aber er sagt dann auch, dann tu auch das, was ich dir aufgetragen habe. Wer Christus nicht liebt, der steht nicht in seiner Schuld. Lassen wir doch mal zu, dass er uns zerbricht. Sind die besten Zeiten meines Lebens gewesen, Zerbrüche. Es sind die schlimmsten gewesen, aber sie haben mir gezeigt, wer ich bin. Und ich habe ein besonderes Geschenk von Gott bekommen. Meine Bekehrung, meine Wiedergeburt war voller Ehrfurcht. Meine erste intensive, wahre Begegnung mit dem Herrn war, dass er mich auf die Knie gebracht hat und gesagt hat, du nimmst mich ab heute ernst. Das ist ein Geschenk, dass ich mit Ehrfurcht anfange. Das ist, heute weiß ich das, ein Geschenk. Jetzt kann man sagen, ja, das war der Anfang, aber was waren die Jahre davor? Die habe ich vergeudet. Da kann man jetzt sagen, da war ich auch noch nicht errettet. Ja, da war ich trotzdem ungehorsam. Die Existenz Gottes, was ich hatte, Erkenntnis von Sünden, aber bereut habe ich sie ja nicht. Gott ist so groß, da geht keine Sekunde deines Lebens an ihm vorbei, was er nicht sieht. Er sieht es. Er sieht es. Und das Einzige, so wie Sebastian mal sagte im Hauskreis, wo er dann sagte, ja, würde mir Jesus abends sagen, morgen schicke ich dir den und den, brauchst du nicht zu denken, dass der schlimm ist, sondern den schicke ich dir, damit du wächst in der Heiligung. In der Furcht des Herrn sollen wir wachsen in der Heiligung. Steht auch im 2. Korinther. Dann wäre mir es doch alles klar. Ja, aber das bleibt so. Das muss Gott gar nicht jeden Tag sagen. Aber diese Dankbarkeit, ich bin erlöst bei des Lammes Blut. Das ist die Liebe. Mehr muss er nicht dazu tun und wird er auch nicht. Er muss mir keinen Gefallen tun, er muss nicht ein Kind erretten, er muss auch nicht ein Kind vom Sterben bewahren. Das muss er alles nicht. Dass ich errettet bin, habe ich nicht verdient. Dafür brauche ich aber vorher wirklich zu wissen, was alles noch in meinem Herzen ist. Frag die Leute nicht mehr, weißt du, dass Gott dich liebt? Fragt sie, weißt du, dass Gott zornig ist auf dich? Aber dass Gott diesen Zorn durch seinen Sohn Jesus, hat er die Welt geliebt, möchtest du es annehmen? Und dann nicht nur annehmen, sondern wo ist dann die Dankbarkeit? Wo ist das bei denen, die sagen, ich weiß, dass das der mir vergeben hat? Und können nicht sagen, ich liebe den Herrn. Wie zeigt sich diese Liebe? Ich glaube, jeder könnte hier zu mir kommen. Gute Predigt, Gabi, du, ich liebe den Herrn. Da gehe ich heute gar nicht drauf ein. Ich habe eine ganze Liste gemacht, woran ich dir sagen würde, woran man das aber erkennt. Wenn jetzt heute jemand kommen würde, ich liebe den Herrn von ganzem Herzen, dann würde ich dir sagen, wo ist dein Dienst? Wo ist der Liebe zu diesen Menschen, die hier sitzen, in der Gemeinde, als erstes für die Brüder und Schwestern? Wo dienst du? Wo verleugnest du dich selbst? Vor deinen Nachbarn. Warum gehst du um 8 ins Bett, wenn dein Nachbar noch vielleicht weint nebenan? Wo ist die Liebe zu denen, die Jesus liebt? Wo ist die Liebe zu ihm? Wer jemanden liebt, den möchte man hören, den möchte man zuhören, mit dem möchte man zusammen sein. Wenn wir Ehrfurcht in unserem Leben haben, die Gottesfurcht, können wir keine Menschenfurcht mehr drin haben. Weil diese Herrlichkeit Gottes, diese Größe, diese wahre Liebe in einer Ehrfurcht vor Gott. Ich kann Gott nicht lieben, so wie dich oder dich. Ich muss ihn anders lieben. Denn er hat was ganz anderes für mich gemacht, mit einem Erstaunen, mit einem Beschämend und trotzdem mit Freude. Aber was er getan hat, das reicht. Und jetzt bin ich dran. aber aus einer Liebe, aus einer Dankbarkeit. Und selbst verleugnen, weil ich dann keinen Mangel habe, weil er mir gezeigt hat, wer bist du denn? Wer bist du denn? Aber ich liebe dich um meiner selbst willen. Und das gibt Gott die Ehre, der es nicht nötig hätte. Lass uns Gottesfurcht lernen, in Achtung und Ehre ihm gegenüber. Lass uns nicht mehr unter die Knechtschaft von Menschen sein. Ich hörte noch eine sehr, sehr gute Predigt auf dem Weg. Ich habe ja viel jetzt im Auto gesessen und eine super, super Predigt über Bitterkeit. Und eins wurde mir klar, und das werde ich am nächsten Sonntag predigen, so Gott will. Wer Gottesfurcht hat, kann nicht bitter sein. Es geht nicht. Geht nicht. Denn sonst denkst du, irgendwas in deinem Leben ist auf dich zugekommen, was Gott dir nicht geschickt hat. Hör mal, wo der sich in Holland um den Strand kümmert, dass da Schluss ist. Und glaub mir, auch ein Erdbeben und auch das, was in Guatemala passiert ist, ist in Gottes Hand und kommt aus Gottes Hand. Und da sollte er nicht wissen, dass die Oma oder der Opa gerade neben dir sitzt und du hast volle Kanne versagt, hast dich nur wieder um dich selbst gerichtet, hast sogar vielleicht das Frauenwochenende hinter dir gehabt. Da geh auf die Knie, lass dir von Gott zeigen, wo du stehst. Und die Liebe Gottes wird kommen, weil wir errettet sind. Ich habe immer früher gesagt, wenn wir im Wiedenhof waren, dann gingen die Leute vorne am Weinen, weil sie Sündenerkenntnis hatten. Und dann saß ich neben Susanne Schmoll oft und habe gesagt, und er da vorne holt sie zu schnell wieder hoch. Nach einer Minute wird gefeiert und da dachte ich, wenn Gott mir gezeigt hat, wo ich noch hingehöre, da wollte ich eine Minute später noch nicht wieder aufstehen. Aber aufstehen darf man und die Krone wieder aufsetzen, die man verloren hat. Das darf man. Aber in dem nicht verdient. Und dieses nicht verdient gibt mir eine Freude, eine tiefe, tiefe Freude über die Größe Gottes. Und ich möchte einfach nur die bitten, die genau wissen, dass sie da, ich sage, einfach mal die letzten Tage komplett versagt haben. Ich habe mir vorgenommen, wo ich nach Österreich fuhr. Bei uns ist es immer so, wenn wir irgendwo hinfahren, ich könnte dann sagen, ich stehe um 4 auf, stille Zeit, lass uns um 5 fahren, damit wir auf dem Weg sind, dass wir da noch den Tag haben. Ich brauche wenig Schlaf, mein Mann braucht viel Schlaf. Und er möchte ganz normal mit dem Wecker aufstehen und dann wird dann irgendwann fahren. Und Gott sagte mir, und du übst Selbstverleugnung. Dann wirst du keinen Mangel haben. Leute, ich hatte keinen Mangel. Erster Gedanke, mache ich her, dann sagt David jetzt bestimmt, gut, wir fahren doch um 5, wie du willst. Das ist ja das, wo wir denken, jetzt kriegen wir doch unsere Bedürfnisse gestillt. Das ist ja das, was erstmal hochkommt, ist ja schon bescheuert. Nein, wir sind schön spät gefahren. Es war eine super Fahrt, eine super Zweisamkeit zwischen uns. Keinen Mangel gehabt, genau das, was ich doch wollte. Ich wollte ein paar Stunden eher fahren. Aber das Wichtige, was ich da bekommen habe, eine Zweisamkeit, eine gute Fahrt, kein Streit, gute Gespräche, super Predigten gehört. Selbstverleugnung, weil ich nichts bin, weil ich nicht mein Selbst füttern soll. Aber ich bin erlöst, ich bin wiedergeboren, ich habe andere Bedürfnisse und ich kann mich auf was anderes verlassen. Ich will es lernen, ich habe es nicht in der Tasche, ich will es aber lernen. Und wer genau weiß, da habe ich versagt. Ich möchte euch echt nur sagen, kommt nach vorne. Denn auch da, es geht nur über die Buße. Es geht nur übers Kreuz. Es geht nicht, war nicht schlimm. Es geht nur darüber, es dir von Gott zeigen. Und wir beten für dich und sprechen dir Vergebung zu im Namen Jesus. Und wem da was aufgeschoben war, gesagt hat, genau da habe ich nur wieder mich über Menschen aufgeregt, mein Fleisch gefüttert, nur mich um mich selbst gedreht. Jetzt sprach ich auch mit jemandem, die sagte mir, ich hatte ein Depri hier oder da. Und ich sage, bitte tu mir einen Gefallen das nächste Mal. Überleg dir 2, 3 Menschen, denen du Gutes tun kannst. Und kümmere dich nicht so um vieles. Auch das wäre ja mal eine gute Idee. Jemand, der gar nicht wiedergeboren ist. Wer braucht Vergebung? Wer sagt, er möchte Sünde bereuen? Nur dann, wenn Gnade reinkommt, wächst die Gottesfurcht. Du kannst nicht ohne Kreuz weitermachen. Und wen das betrifft, den bitte ich nach vorne. Robby, machst du Musik an? Halleluja. Herr, und ich bete wirklich, dass du kommst mit deinem Kreuz. Dass du kommst und diese Selbstzentriertheit wirklich zeigst, Herr. Dass du wirklich kommst mit Erschütterung, mit Scham. Herr, wirklich da reinkommst, Herr, auch wenn es sich doof ankommt. Dass du wirklich zeigst, wie du es wirklich auch hast. Wie du zornig bist über selbstzentrierte Kinder Gottes, Herr. Herr, dass du kommst, Herr, und dass du ins Leben reinsprichst und ihnen zeigst, wer sie sind und gleichzeitig diese Gnade reinkommt, Herr, die Erfüllung mit deinem Heiligen Geist neu, Herr. Herr, ich bete, Herr, dass du die Menschen erniedrigst, dass du sie erhöhst, damit sie wissen, wie groß du bist, wie unverdient Gnade und Vergebung auch ist, Herr. Wir gehen so salopp mittlerweile auch mit deiner Vergebung um, Herr. Herr, ich bete, dass Gottesfurcht, tiefe Gottesfurcht in diese Herzen der Menschen kommt, Herr. Ich bete wirklich, Geist Gottes, zeig ihnen, Herr, wer sie sind und gleichzeitig, wer du bist, Herr. Herr, ich bete, dass du kommst, Herr. Herr, ich bete, dass du es ihnen zeigst und dass sie es bekennen. Es werden jetzt welche rumgehen und es ist wichtig, dass ihr die Sünde beim Namen nennt, dass ihr sie aussprecht, denn ihr habt Öffentliches gemacht und dann denken wir immer, und jetzt wollen wir nicht drüber sprechen. Wir müssen wissen, wer wir sind, damit wir auch wissen, wie Gott kommt und vergibt. Möchte ich so die hier Leute bitten, hingehen, nehmt ihnen das ab, wo sie gesündigt haben. Okay. Und dann sprecht ihnen wirklich Vergebung auch dann zu. Halleluja.